Heute reden wir mal wieder einfach so. Ich begebe mich dabei in den Bereich der Neugierde, denn das Reisen, wie es heute Thema sein wird, ist eigentlich ja nicht meins. Was nicht heißt, dass es vielleicht für einige Zuhörende vielleicht dann doch genau das Richtige ist. Deutsches Reiseradio und Podcast 173 mit Rüdiger Edelmann und Bruder Leichtfuß oder Couchsailor Timo oder Abenteurer Timo Peters. Die Twitter-Adresse @timoishappy deutet aber darauf hin, dass das, worüber wir reden, offensichtlich glücklich machen kann, zumindest ihn. Hallo Timo.
Ja, danke für die schöne Einleitung. Hallo.
Hast du denn Hang zu unberechenbaren Abenteuern?
So ein bisschen schon, ja. Mir gefällt das einfach gut, wenn ich... Oder ich mag sehr das Gefühl, wenn ich morgens nicht weiß, wo ich abends einschlafen werde. Das Gefühl macht mich dann über den ganzen Tag gesehen happy. Das mag ich gern.
Zumindest aber beweist du, dass es auch heute noch Abenteuer gibt. Vorweg noch eine Frage, bevor wir über dein Buch reden. Welchen Abenteuern gehst du seit März 2020 nach?
ja, das ist eine sehr gute Frage, wie für uns alle. Ich habe ja das Glück, dass ich schon deutlich vor März 2020 nach Norwegen gezogen bin. Und darum habe ich hier ein ganzes Land, in dem ich lebe, in dem ich auch leben darf und mich auch bewegen darf. Was es aber noch zu erkunden gilt für mich. Das heißt, ich bin viel in den Bergen, in der Einsamkeit hier unterwegs und bewege mich da so kontaktarm und trotzdem so abenteuerlustig wie möglich.
Gut, nun reden wir aber über ein Buch, das jetzt ganz kurz und frisch erschienen ist. Timo hat beschlossen, nach einem Lehramtsstudium dann doch noch von etwas anderem leben zu wollen. Wie refinanzierst du deine Abenteuer? Rechnet sich das denn?
Man kann sich das für jedes einzelne Abenteuer nicht so genau rausrechnen. Ich bin Freelancer und schaffe mir so ja, eine gewisse Freiheit, dass ich mir entweder den Laptop mitnehmen kann auf meine Abenteuer oder zumindest dann arbeiten kann, wenn mir das in den Kram passt. Ich schreibe von kleinen Blogs bis auf dicke Bücher, eigentlich alles, was so dazwischen passt. Gerne übers Reisen, auch ein bisschen über andere Sachen. Ja, so finanziere ich mein Leben auf jeden Fall und damit auch meine Abenteuer. Ja.
Damit ist klar, wir reden hier auch so ein bisschen unter Kollegen, zumindest wenn es ums Schreiben und Veröffentlichen geht. Einer seiner Schreibergebnisse ist jetzt unser Thema Couchsailing. Man könnte auch sagen Segeltrampen. Einmal den Atlantik überqueren als Mitfahrer, der in dieser Zeit auch Zug um Zug zum Mitsegler geworden ist.
In meinem Kopf aber herrscht seit ein paar Stunden das Chaos. Irgendwann heute Nachmittag realisierte ich, dass der Moment gekommen war, dem ich seit Monaten entgegengefiebert hatte. Kein Land mehr in Sicht. Meine Welt ist von jetzt an in zwei Hälften geteilt. Oben der Himmel, unten das Wasser. Zwei Blautöne, getrennt von einer hauchdünnen und kreisrunden Linie. Egal in welche Himmelsrichtung ich mich drehe, ich sehe den Horizont. Ein Gefühl der absoluten Freiheit wollte ich jetzt verspüren. Endlich richtiges Hochseesegeln. Auf den Spuren der großen Entdecker und Abenteurer. Die Nase im Seewind, eine Hand am Ruder und die Augen immer Richtung Karibik. So hatte ich mir das vorgestellt. Stattdessen krallen sich meine beiden Hände so fest an das dünne Drahtseil der Reling, dass ich das Weiße auf meinen Handknöcheln sehen kann. Eigentlich wäre es gerade meine Aufgabe, das Meer und den Horizont zu beobachten und nach Schiffen Ausschau zu halten, die unseren Kurs kreuzen könnten. Dafür hat Captain Randy mich an Bord genommen, als wir vorgestern abgelegt sind, als Unterstützung für den Ausguck. Randy kommt aus Colorado in den Vereinigten Staaten, ist 52 Jahre alt und eigentlich Einhandsegler. Er segelt sein Schiff in der Regel allein und ohne die Hilfe einer Crew. So hat er im vergangenen Frühjahr den Atlantik überquert, von Florida nach Frankreich. Jetzt ist er auf dem Rückweg, der ihn zunächst entlang der Küste Marokkos in den Süden führt, zu den Kanarischen Inseln. Hier herrscht eine Menge Verkehr. Tanker und Containerschiffe teilen sich diesen wichtigen Seeweg. Kreuzfahrtriesen und vor allem eine Menge kleiner marokkanischer Fischerboote ohne moderne Ausrüstung. Um dieses Gewimmel jederzeit im Auge zu haben, hat Randy beschlossen, für dieses Teilstück ausnahmsweise jemanden bei sich an Bord zu haben. Im Moment bin ich ihm jedoch keine große Hilfe. Zwar starre ich hinaus auf das Meer, meine Gedanken drehen sich aber nicht um unseren Kurs und den der anderen Schiffe in diesem Seegebiet. Sie drehen sich um alle möglichen Horrorszenarien. Wie weit mag es von hier aus zur Küste sein? Was, wenn mir hier was passiert? Oder Randy? Ich könnte die Mystique auf keinen Fall allein manövrieren. Oder? Mein Blick folgt jetzt dem roten Seil, das vor meinen Füßen entlangläuft bis vorne zum Bug. Keine Ahnung, wohin genau, aber es steht unter Spannung, muss also wichtig sein. Scheiße, denke ich, und überlege, wie ich aus der Nummer hier wieder rauskomme.
Auf den ersten Blick hatte ich jetzt, als ich das gelesen habe, und das ist ja der Anfang des Buchs, da ist einer ehrlich und macht Grenzerfahrungen, richtig?
Ich habe mich um Ehrlichkeit bemüht, kann man sagen, ja. Und Grenzerfahrung, ja, die Situation da, die war ja eigentlich gar nicht so grenzwertig. An der anderen Stelle schreibe ich, die See war so platt wie die Binnenalster, also es war nicht wirklich eine gefährliche Situation. Aber für mich, ich realisierte da, worauf ich mich eingelassen hatte, nämlich auf den Ozean, dass ich das hier vielleicht auch nicht so schnell Hilfe vor Ort ist, wie man das zu Hause in Hamburg gewöhnt war zum Beispiel. Und ja, in dem Moment ging es mir schlecht und da hatte ich Angst, ja, dass ich mir ganz schön Mist eingebrockt habe und dachte, warum muss das sein? Warum liegst du nicht irgendwo schön am Strand, wie andere Leute das im Urlaub tun? Warum musst du hier auf einem Hochseesegelboot irgendwo auf hoher See segeln und auch noch Verantwortung so ein bisschen tragen?
Was dich aber nicht abgeschreckt hat.
Nee, es ist ja auch ein bisschen so, dass ich solche Reisen, ich mag das ja gerne, mich in solche Situationen ein bisschen zu bringen, die mich auch eben herausfordern. Und es war dann ja auch in diesem Fall so, man wächst ja an solchen Herausforderungen. Im Buch werde ich dann jetzt gleich die Möwen füttern, wie wir bei uns in Norddeutschland sagen. Das heißt, ich hänge mich über die Reling und ich will das nicht näher ausmalen. Aber anschließend habe ich mich einmal ausgeschlafen und dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, was da falsch gelaufen ist. Und bei dem Rest der Reise, was ja auch noch dann 28 Tage auf hoher See waren, mein Kopf eben so beschäftigt, dass meine Gedanken sich nicht mehr darum drehten, was alles passieren könnte, sondern die bewegten sich dann eher im Aktuellen, was wir hier haben und was gerade zu meistern ist.
Um mich war es bei dem Einstieg eigentlich schon geschehen. Ich wollte mehr wissen, ich wollte dabei sein und ja, ich wollte auch wissen, wie es ausgeht, was wir hier logischerweise nicht verraten, jetzt mal unabhängig davon, dass du noch am Leben bist, das heißt nicht im Atlantik gelandet bist. Dafür muss man das Buch lesen. Was aber hat genau zu dieser Reise von der Couch aufs Boot geführt?
Ja, bei mir war es so, ich bin schon immer so ein Tramper gewesen. Also ich bin ganz viel durch die Gegend getrennt. Schon als Junger, war noch nicht volljährig, bin ich angefangen, so erste Erfahrungen so mit dem Daumen rauszumachen. Und habe dann auch viele Reisen so unternommen auf verschiedenen Kontinenten. Und das war so meine Art zu trampen, vor allen Dingen als Student eben vorher. Und bei einer Reise war es dann so, da war ich gerade in Südportugal unterwegs und bin da mehr oder weniger per Zufall über Couchsurfing, also dieses Portal, wo man sich eigentlich Plätze auf den Couches in so WG-Küchen irgendwie organisieren kann. Da war ich dann plötzlich auf einem Segelboot gelandet. Da schrieb jemand, my couch is on a boat. Und da dachte ich mir, okay, auf das Boot möchte ich gerne. Und da wurde ich dann so reingesogen in diese Welt. Da merkte ich, man kann auch zur See trampen. Man kann auch über Ozeane trampen. Oder zumindest ist das theoretisch denkbar. Das hatte ich natürlich vorher nicht auf dem Zettel. Vorher war für mich trampen mit Autos, Trucks, LKWs, vielleicht mal ein Trecker, aber auf jeden Fall an Land.
Zu Beginn dieser Turn, teils Mittelmeer, teils Atlantik und die Begegnung mit Phil, waren er und genau das die Initialzündung von diesem Zettel, mal abgesehen, den du in La Linea in Spanien gesehen hättest, Crew gesucht.
Ja, Phil war der Kapitän damals gewesen auf diesem Boot, was ich da in Südportugal gefunden hatte. Und mit dem sind wir da so Stück für Stück immer so nur 2-3 Stunden am Tag gesegelt, von einem Hafen zum nächsten quasi. Aber da habe ich natürlich schon viel mit ihm gesprochen, der auf seinem Boot auch wohnte und auch so Teil dieser Yachtis eben war, die Leute, die auf ihren Booten sehr lange reisen oder eben leben, je nachdem, wie man das definieren möchte. Und da konnte ich so ein bisschen da reinschnuppern und mir angucken, wie diese Menschen leben und wie die reisen. Und außerdem konnte ich mich dann auch ein bisschen umhören und habe dann mitbekommen, auch direkt von Phil, aber auch von anderen Booten, so, ja, man hört immer wieder oder man sieht auch immer wieder eben Tramper. Und die werden auch mitgenommen. Das sind nicht nur Leute, die da im Hafen rumlaufen und gerne mitgenommen werden würden, sondern es gibt tatsächlich auch Kapitäne, die hätten gerne so einen Tramper an Bord. Ich hatte immer gedacht, so ein Ozean ist so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und wenn man so ein Langstreckenflugzeug steigt, in Hamburg dann meistens zu der Zeit und dann wird man in Lima ausgespuckt oder in Bangkok. Das fühlte sich immer so surreal an. Und ich hatte dann schon mal geguckt, kann man vielleicht noch so klassisch anheuern auf Containerschiffen? Da hatte ich ein paar Reedereien angerufen, wurde dann immer ausgelacht. Die haben dann gesagt, nee, dafür bist du 100 Jahre zu spät. Wir brauchen hier keine unqualifizierten Tramper, auf keinen Fall. Aber den Hintergedanken, mal mit dem Schiff über den Ozean zu fahren, hatte ich schon vorher gehabt. Und als ich dann merkte, okay, auf Segelbooten, da braucht man manchmal noch eine extra Hand, da war es dann so ein bisschen um mich geschehen.
Lebt die Idee, sowas zu machen, auch von Selbstüberschätzung, die einen unterwegs einholt und gegen die du was gemacht hast?
Da geht es wirklich in die Tiefen. Vielleicht ist es ein bisschen Selbstüberschätzung, aber meine These ist ja auch so ein bisschen, dass viele Menschen sich selber unterschätzen. Also ich rede oft mit Freunden oder Familie und so, und viele Leute würden gerne solche Dinge oder ähnliche Dinge machen, die trauen sich aber nicht, weil die sich immer überlegen, was alles schiefgehen könnte. Ich habe irgendwie so, für mich ist auch das Glas halb voll und nicht halb leer. Ich denke immer, naja, wenn das andere Leute schaffen, ich bin ein junger Mann irgendwie, warum sollte ich das nicht überleben? Mir ist dann schon bewusst, dass ich mich auch in Situationen bringe, die vielleicht nicht so angenehm sind. Ich sage immer, die Tiefen auf solchen Reisen sind tiefer als im normalen Leben, aber die Höhen sind auch höher. Also die Amplitude ist etwas größer und da habe ich eigentlich Bock drauf, ja.
Ich will noch auf die Philosophie beim Segeltrampen ganz kurz eingehen. Nichts bezahlen, was nicht heißt, dass du dich durchschnorrst. Was steckt hinter diesem Prinzip? Du hast es ja in einen Satz gefasst mit Hand gegen Koje.
Ja, so funktioniert das im Gegensatz zum Trampen an Land übrigens. Das finde ich ein schöner Vorteil beim Segeln. Beim Trampen an Land, da ist das Verhältnis ganz klar. Einer wird mitgenommen, der andere nimmt mit. Und derjenige, der mitnimmt, der tut dem anderen einen Gefallen. Auf dem Segelboot ist das so ein bisschen anders, weil Leute wie zum Beispiel Randy, von dem man gerade kurz gehört hat, die haben halt durchaus einen Nutzen davon, da noch ein, zwei zusätzliche Hände eben an Bord zu haben. Und vor allen Dingen Augen. Vielleicht, also Augen, eigentlich noch mehr. Der Ausguck, das ist immer so eine Schwierigkeit. Weil so ein Segelboot, das, wenn man sich abends schlafen legt auf dem Ozean, dann fährt man halt nicht rechts ran und parkt, sondern das Boot segelt weiter. Und in der Zeit wollen Kapitäne einen guten Ausguck haben. Das heißt, jemand, der einfach aufpasst, dass man nicht mit dem Segelboot in irgendeinen Tanker auf Autopilot reinkracht oder auch auf Treibgut. Auf den Ozeanen, das ist so eine kleine Gefahr, die da besteht. Da treiben überall herrenlose, verlorene Container oder so Ladungen eben herum. Und wenn man auf sowas mit so einem Kunstfaser-Segelboot stößt, dann ist es ganz schnell mal gelaufen. All is Lost, den Kinofilm haben vielleicht einige gehört. Da ist ja genau das passiert. Von jemandem, der keinen Tramper mit an Bord hatte.
Also, man leistet auf jeden Fall für die Überfahrt und die ganze Geschichte dann doch selber auch noch ein bisschen was. Zusammengefasst, es waren zwei Schiffe, mit der du unterwegs warst. Die Mystique zum einen mit Captain Randy, das ging von Gibraltar bis auf die Kanarischen Inseln. Und dort hast du ja dann Phil auch wieder getroffen. Und da gab es einen Zufall, dass eben eine Mitfahrerin abgesagt hatte und dich mitgenommen hat. Atlantiküberquerung, das geht ja nur selten am Stück. Wie lief dieser im Buch beschriebene Trip denn eigentlich ab?
Ja, so eine Atlantiküberquerung geht natürlich auch in einem Stück, aber es gibt so zwei, drei Stationen, die eigentlich in der Regel angelaufen werden. Und das ist einmal der Ausgang aus dem Mittelmeer in Gibraltar, da hatte ich auch mein erstes Boot gefunden. Und dann die nächste Station ist für die allermeisten sind die Kanarischen Inseln. Das hat verschiedene Gründe. Einmal haben auch erfahrene Salzbuckel, wie die Segler, so erfahrene Segler nennen, schon eine gehörige Portion Respekt davor, sehr lange auf hoher See zu sein, weil das dreht sich auch um Proviant und solche Dinge. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und da macht man halt gerne eine Pause und geht nochmal einkaufen und repariert nochmal das Boot. Das geht nämlich auch, das durfte ich auch lernen auf dem Trip. Alle Boote gehen immer kaputt. Was daran liegt, ist auch ein bisschen logisch. Das ist ja, man muss sich so ein Segelboot vorstellen wie so ein Wohnmobil, das aber in Salzwasser schwimmt. Also es ist ein kompletter Haushalt, der die ganze Zeit durchgeschüttelt wird und vor sich hin rostet. Naja, darum macht man zunächst auf den Kanaren Pause und dann teilt sich so ein bisschen, viele gehen dann direkt in die Karibik oder man macht noch einen weiteren Zwischenstopp auf Kap Verde. Und das sind so die beiden großen Inselgruppen, wo sich auch die Atlantiküberquerer treffen und wo man auch als Tramper dementsprechend Chancen hat, wieder einen neuen Kapitän oder ein neues Boot zu finden.
Cabo Verde ist dann wahrscheinlich die Zwischenstation für all diejenigen, die Richtung Südamerika oder Lateinamerika wollen.
Für die auf jeden Fall, aber es gibt auch viele, die in die Karibik wollen, die da auch nochmal einen Abstecher hinmachen, weil der Passatwind, das ist ja so die im wahrsten Sinne des Wortes treibende Kraft, die hinter so einer Atlantiküberquerung steckt. Das ist so ein Wind, der weht ziemlich konstant von Nordosten Richtung Südwesten auf der Nordhalbkugel und der weht stärker und konstanter und angenehmer für Segler, je näher man sich dem Äquator befindet. Und darum gibt es auch eine Menge Leute noch, die in die Karibik wollen, die eigentlich so weit südlich wie wie Kap Verde gar nicht müssten, aber die trotzdem erstmal da runtergehen, auch nochmal die Pause mitnehmen, auch da nochmal ein paar frische Tomaten an Bord nehmen und dann mit dem Passatwind rübersegeln.
Was bereichert einem bei einem solchen Abenteuer? Also die Grenzerfahrung von Ängsten bis zu Schäden am Schiff, das Kennenlernen unterschiedlichster Menschen und Typen, sowas wie Verbundenheit, Stimmungsschwankungen an Bord, Selbstzweifel, Lagerkoller. Also du beschreibst da so eine Szene mit Phil auf den Kapverden, wo sich die ganze Mannschaft und Frauschaft ja gefragt hat, was ist jetzt nun mit ihm los? Die Ungewissheit, ob du es schaffst, was macht das alles aus?
Ja, du hast eine ganze Menge Stichworte genannt. Also ich mag schon wirklich die Herausforderung, aber das ist jetzt auch, ich gehe mal auf was anderes ein hier, was mir großen Spaß gemacht hat. Was ich ganz toll fand und was ich auch hoffe, rübergebracht zu haben in dem Buch ist, dass es da so eine Community gibt, so eine Gemeinschaft an Weltumseglern und die ist gar nicht so klein. Und von den Menschen kriegt man ja im Alltag so nichts mit, weil die wohnen ja eben auf irgendwelchen Ozeaninseln, auf ihren Schiffen, in Häfen. Also ich habe mich auch in den Häfen immer sehr, sehr wohl gefühlt, weil da trifft man dann die anderen Segler, die auch alle ihre Erlebnisse haben und ihre Erfahrungen und die so ein ganz anderes Leben führen, als man das von zu Hause aus so kennt. Und was so eine bunte Mischung an optimistischen Leuten. Und in diesem Haufen habe ich mich ziemlich wohl gefühlt. Und das hat mich da besonders bereichert. Dieses, dann wandert wieder Werkzeug über die Reling von einem Boot zum anderen. Und Leute geben sich gegenseitig Tipps und unterstützen sich so ein bisschen, lernen sich kennen, treffen sich wieder, teilweise verabredet, teilweise zufällig auf der anderen Seite des Ozeans. Solche Geschichten sind mir eher im kleineren, aber auch ist mir mit anderen Segeltrampern so gegangen, aber auch mit anderen Crews, dass ich damit in Gibraltar mit jemandem gesprochen hatte und der steht dann plötzlich auf Kap Verde vor mir und man hat sich dann ganz viel zu erzählen, wie du dir vorstellen kannst. Und also diese Gemeinschaft, diese Community, das fand ich noch zusätzlich so, damit hatte ich vorher nicht gerechnet. Dass es eine Herausforderung ist und sowas, das hatte ich vorher schon geahnt, aber dass das so eine coole Gemeinschaft ist, in die ich da reinschnuppern durfte, das hat mich da sehr bereichert.
Ja. Coole Gemeinschaft sicherlich auch an Bord. Mitfahrerin Cecily steigt ja in Mindelo auf den Kapverden aus. Das hat sicherlich auch, ich will jetzt nicht sagen medizinische Gründe, aber sie verträgt, glaube ich, offensichtlich Hochsegeln auch nicht. Dann ist da auch in Mindelo das Boot von Anna und Tim. Das nimmt Fahrt auf, Abschiedsszenen. Ihr Segeln auch immer etwas, was mit Abschied zu tun hat und einem, naja, zumindest nicht garantierten Wiedersehen.
Ja, das ist so ein bisschen was. Man ist die ganze Zeit in so romantischen Situationen. Also zum Beispiel Anna und Tim, die du da ansprichst, die waren auf so einem winzigen Boot, also keine 9 Meter lang. Ein junges Paar, irgendwie in den 30ern, Anfang der 30er, die da so ein Abenteuer gemeinsam gestartet haben. Und wir hatten uns da mit denen angefreundet, auf Cabo Verde. Und dann haben wir sie verabschiedet. Und das war dann wirklich so, dass ich bin eigentlich nicht so ein mega romantischer Typ, aber da hatte ich so ein bisschen feuchte Augen und dachte, oh Gott, ist das schön, was man so machen kann. Und so ein Abschied kann ja auch was sehr Romantisches, was sehr Bewegendes haben. Und dann kommt natürlich dieses, von dem man nicht weiß, wie realistisch das ist, aber diese gefühlte Unsicherheit, Lebensgefahr, so haben wir das immer überspitzt zu uns selber gesagt, if we survive. Also, man hat so eine gewisse Unsicherheit, was das eigene Leben betrifft, mit drin. Wie groß die wirklich sein mag, lasse ich mal dahingestellt. Ist wahrscheinlich nicht so extrem, aber die meisten überleben es schon. Aber man hat das so ein bisschen im Hinterkopf und das macht es auch spannend. Und darum ist auch so ein bisschen Abschied immer mit drin, ja.
Das, was auch ein großes Risiko ist, scheint ja modern geworden zu sein. Ich habe im letzten Jahr einen Zeitungsartikel gelesen, der sich mit den Gestrandeten von Las Palmas beschäftigte und den massenhaft Wartenden, die eine Mitfahrgelegenheit suchten und dabei streckenweise auch gescheitert sind. Sind inzwischen deiner Einschätzung zu viele auf einem Trip, ohne zu wissen, worauf sie sich einlassen?
Naja, das war ja so ein bisschen eine Frage, die ich mir vorher auch gestellt hatte. Von einem Hafen in den nächsten war es immer so, dass da immer mehr Tramper unterwegs waren. Und es sind schon erstaunlich viele. Man hört da relativ wenig von, wenn man sich nicht damit beschäftigt, aber es gibt schon Leute, die das machen. Und ich habe mich da ja auch immer gefragt, okay, wie betrachtest du die jetzt? Eigentlich sind das sympathische Leute, weil die dasselbe, auf dieselbe Geschichte Lust haben, wie du selber auch eben. Aber andererseits ist es auch ein bisschen Konkurrenz. Ich will ja meinen Platz haben an Bord und das heißt irgendwo im Umkehrschluss ja auch, dass mir es besser gefallen würde, wenn ich den Platz kriegen würde, als wenn er, der italienische Koch, mit dem ich gerade gesprochen habe, den Platz bekommt. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist, ich mache den Rest der Zeit, meine ein paar Monate, die ich habe, Urlaub in Spanien, auf den Kanaren oder auf Kap Verde. Und das war für mich, jetzt hörte sich das nicht so furchtbar an. Man hat natürlich, wie das beim Trampen eben so ist, keine Garantien. Man weiß nicht, ob man irgendwo ankommt und wo man ankommt. Ich bekomme viele Anfragen von Leuten, jetzt seit das Buch draußen ist, die haben dann schon so ganz konkrete Ziele im Kopf. Das ist natürlich schwierig beim Trampen eben. Ich hatte ja nur das Ziel, ich will über den Ozean. Welches der beiden Amerikas, Nord oder Süd, war mir relativ egal einfach. Was heißt zu viel? Ich glaube, soll doch jeder sein Glück versuchen. Man muss halt ein bisschen aufpassen und mit der Einstellung rangehen, dass die Welt nicht zusammenbrechen darf, wenn man irgendwie dann 6 Wochen auf den Kanaren sitzt und vielleicht kein Boot findet. Sondern man braucht ein bisschen die Einstellung, die Kanaren sind ja auch schön, hier lässt es sich leben.
Hast du auch Leute getroffen, die das besser sein lassen sollten?
Ja, da ein bisschen, wer bin ich, das zu beurteilen? Cecilia, hast du gerade von erzählt, die hatte 9 Tage lang, lag die unter Deck seekrank, konnte nicht mal einen Schluck Wasser drin behalten. Die hätte es wahrscheinlich im Endeffekt besser sein lassen. Andererseits habe ich immer noch ein bisschen Kontakt mit ihr und sie bereut den Trip nicht. Sie sagt, das ist eine krasse Erfahrung, die mich im Leben irgendwie weitergebracht hat. Darum würde ich zu niemandem sagen, lass es unbedingt sein. Es sei denn, es ist jemand, der so ein krasses Sicherheitsbedürfnis hat, der eben morgens genau wissen möchte, wo er abends schläft. Wenn man so drauf ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber dann kommt man, glaube ich, auch nicht auf die Idee, so einen Trip zu machen, sondern dann kann man sich ja eine Kreuzfahrt buchen und hat dann mit Sicherheit auch tolle Erlebnisse.
Viele theoretische Vorstellungen stehen da am Anfang. Wie grau ist die Theorie?
Ja, es ist ganz schwer, sich eine konkrete Vorstellung davon zu machen, wie das eigentlich läuft. Ich hatte ja versucht, möglichst viel zu lesen. Ich habe so einen Grund-Sportbootführerschein gemacht. Es hat sich schon irgendwie gelohnt, aber es ist natürlich was völlig anderes, wenn man wirklich an Bord eines Schiffes sitzt und wenn man wirklich irgendwo Positionslichter sieht und sich fragt, okay, kommen wir jetzt in die Quere oder nicht? Da kann man rechnen und so, aber man muss es halt in der Praxis schon machen und genauso natürlich die schönen Momente und die tiefen Momente, die kann man sich vorher nicht ausmalen. Trotzdem würde ich den Leuten schon empfehlen, lest mal ein Buch übers Segeln. Wir reden ja gerade über eins, was sich vielleicht lohnt.
Da sind wir ja schon beim Schreiben und dem Buch. Hattest du eigentlich vor, darüber ein Buch zu schreiben?
Hatte ich überhaupt gar nicht. Ich war ein bisschen überrascht davon. Während der Reise, da hatte ich eigentlich mehr noch für meine Familie und Freunde so ein bisschen über die Reise geblockt. Das war eigentlich die Fortsetzung von so einem E-Mail-Verteiler einfach an Mutti und Kumpels und sowas von meinen Reisen. Hatte darüber geblockt und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt aber nicht nur noch Mutti, die da mitliest und es sind relativ viele Menschen. Und so habe ich gemerkt, auch anschließend oder vor allen Dingen nach dem Trip, dass das Interesse an dieser Reise riesengroß ist, dass die Leute wirklich sagen, meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Und auch selbst mit engen Freunden oder Familie, Leuten, bei denen ich schon häufiger mal Sorge hatte, okay, fange ich an, die zu nerven, weil ich so viel davon quatsche, selbst die hatten immer wieder, fingen die denn noch an, wo ich mich zurückhalten wollte, mit irgendwelchen konkreten Nachfragen. Und wie war das genau? Wie? Ihr hattet keinen Kühlschrank und solche Detailfragen. Und über die konnte ich dann abendfüllend quatschen, ohne es darauf anzulegen, dass ich das unbedingt möchte. Und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, okay, für so einen Blogbeitrag oder so ein kleiner Zeitungsartikel oder sowas, das ist auch einfach nicht das richtige Format. Gerade wenn man kein Segler ist und ich weiß, wie es auf dem Segelboot ist, da gibt es auch zu viele Rahmenbedingungen, wie ich eben gesagt habe. Man hat keinen Kühlschrank, Strom ist ein sehr knappes Gut, Wasser muss man sich mitnehmen, das ist alles knapp. Und es gibt da so viele Dinge, die eigentlich noch gar nicht so die Story sind, aber wofür ich mal 10, 20 Seiten brauchte, die aufzuschreiben, damit die Leute auch das Grundsetting verstehen. Irgendwann wusste ich dann, okay, wenn du die Gelegenheit haben solltest, dann wirst du das aufschreiben, sagen wir mal so.
Das wäre auch die Anschlussfrage nämlich gewesen, als du über den Blog eben gerade sprachst oder über das Blog. Ich hatte hier geschrieben, hast du Tagebuch geschrieben oder hast du so ein fantastisch gutes Gedächtnis? Weil die Beschreibungen sind ja dann doch oft sehr detailliert. Es werden Zitate gebracht. Es gibt Begegnungen mit Menschen. Du beschreibst Menschen sehr genau. Ich glaube, mit einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr Abstand fällt es sehr viel schwerer, sowas überhaupt noch zu Papier zu bringen. Sei denn, man hat halt wirklich das fotografische Gedächtnis, mit dem man rumläuft und kann das alles abrufen.
Fotografisches Gedächtnis habe ich leider nicht, im Gegenteil. Aber Fotos ist ein gutes Stichwort. Ich habe massig Fotos gemacht. Und zwar ohne der große Fotograf zu sein, sondern Schnappschüsse aus der Hüfte eigentlich die ganze Zeit. Also ich hatte mehrere tausend Bilder von der Reise. Dazu, wie gesagt, habe ich ein bisschen gebloggt und hatte natürlich auch meine kleine Kladde, wo ich mir Sachen reingeschrieben habe, wie ich das immer mache. Leider zu unregelmäßig, auch bei dieser Reise, bei allen meinen Reisen. Ich habe das dann immer so 3-4 Tage unterwegs, mache ich das dann ganz akribisch und dann lasse ich es plötzlich 3-4 Tage mal wieder in der Tasche, das ist die kleine Kladde. Aber ich versuche schon immer mitzuschreiben. Und praktisch ist aber so eine kleine Knipskamera. Ich hatte auch gar keine richtige Kamera mit, sondern wirklich so ein kleines Ding, was man in der Hosentasche, in der Badehosentasche haben kann und damit einfach losschießen. Und dann haben die dann auch so Geotags und also die sagen einem dann noch genau, wann das war und wo das war. Und das war eigentlich meine Hauptstütze. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich so viel davon erzählt hatte. Gewisse Sachen merkt man sich auch einfach besser, wenn man 100-mal den Crazy Peter schon jemandem beschrieben hat. Ne?
Kommen wir mal zur laienhaften Literaturkritik. Was mich fasziniert hat, schon die ersten Seiten waren für mich sowas wie ein Filmdrehbuch. Reinzoomen, rauszoomen, Rückblende vor einem Jahr. Und auch das Ende ist so ein wenig wie, Verzeihung, Hollywood, Karneval, Alice, die Norwegerin, der Strand, die Nacht und der Sonnenaufgang. Wird man auf oder nach einer solchen Reise auch ein bisschen zum Poeten?
Bin ich zum das musst du in deiner Kritik beantworten. Nein, es war so ein bisschen, ich kann ja mal einen Einblick in die Schreiberei bringen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, es gibt so viele romantische Momente und du spielst gerade darauf an, dass ich ganz am Ende der Reise, als eigentlich alles schon vorbei war, nochmal so einen Punkt auf dem I meiner Reise, die letzte perfekte und unglaubliche Begebenheit spielte sich da plötzlich ab. Ich habe beim Schreiben die ganze Zeit Angst gehabt, okay, du wirst kitschig hier. Es wird langweilig zu leben, es ist nur noch Kitsch, weil es eben so viel Sonnenuntergänge, so viel Delfine, so viel tolle Sachen mir da passiert sind. Das war eine Herausforderung, fand ich, weil Kitsch will keiner schreiben. Groschenroman am Supermarkt für 1 Euro, das musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber es gab glücklicherweise eben auch Situationen, wo nicht nur eitel Sonnenschein war. Die haben es dann wieder ein bisschen leichter gemacht.
Gut, Romance für die Ewigkeit. Ich meine, davon abgesehen, Alice und du, ihr arbeitet ja seitdem auch an der Fortsetzung der Romantik in irgendeiner Form.
Ja, genau. Ja. Das stimmt. Wir sind seitdem, ja, wir können das nochmal auflösen. Ich habe ganz am Ende der Reise in Brasilien dann, ja, wie es im Moment aussieht, die Frau meines Lebens kennengelernt, ne? Am Strand von Olinda entspannen Alice und ich für einige Zeit. Ich bekomme hier endlich meinen lang ersehnten Burger. Und beim Sonnenuntergang liegen wir am Strand, schauen auf den Atlantik und verstehen uns blendend. Wir beeindrucken uns gegenseitig mit Erzählungen von unseren Reisen. Alice schwärmt von den Fidschi-Inseln, die sie bei einer Backpacking-Tour von Neuseeland aus besucht hat, und gibt damit an, dass sie auf Hawaii mal mit einem Hammer in der fließenden Lava des aktiven Kilauea-Vulkans herumgestochert hat. Es ist stockdunkel, als wir irgendwann wieder bei Kräften sind und uns ins Getümmel stürzen. Das Karnevalsgetümmel in Recife ist das. Den Abend über tanzen wir zwischen Feuerspuckern mit brasilianischen Super Marios, lassen uns von einem sexy Pinguin die bewegte Stadtgeschichte von Olinda erzählen und trinken die beste Caipirinha der Welt. Nach dem Ritt auf dem Bullentandem setzen wir uns schließlich in den nächsten Bus nach Recife, wo wir am Ende unsere Haltestelle verpassen. Die Nacht verbringen wir gemeinsam unter freiem Himmel an einem Strand zwischen Palmen und den Wellen des Atlantiks.
Also ich habe das Buch verschlungen und nicht nur, weil ich bis zum Gespräch durch sein wollte.
Du hattest Zeitdruck.
Ja. Glaubt mir gerne, Timo ist nicht nur Abenteurer, sondern auch großartiger Geschichtenerzähler. Deshalb Timo Peters Couchsailing, erschienen als Kiwi-Buch bei Kiepenheuer & Witsch, kostet 12 Euro, ist jeden Cent wert. Und Timo, was habe ich vergessen oder was musst du unbedingt noch sagen?
Ich bin ganz überwältigt von deinen Worten hier. Nee, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ich würde mich freuen, wenn einige das als Motivation nehmen, vielleicht nicht über den Atlantik zu trampen, aber vielleicht mal mit dem Zelt die Elbe entlang fahren mit dem Fahrrad. Das ist doch schon mal ein kleines Abenteuer, kleine Ausbrüche. Einfach machen. Der erste Schritt ist immer der schwerste.
Timo, danke für den Talk. Reisen und Literatur, darum ging es heute. Danke fürs Zuhören. Bitte abonniert den Podcast bei Apple oder Google Music, Spotify, Fio oder auch auf unserer Website als RSS-Feed. Die Website deutsches-reiseradio.com bietet ja auch noch Fotos und extra Infos, kostet alles nichts und bringt euch hoffentlich ziemlich viel. So long.